talking to me?
Don't let yourself get attached to anything you are not willing to walk out on in 30 seconds flat if you feel the heat around a corner.
Better to be king for a night than schmuck for a lifetime.
People have forgotten what life is all about. They've forgotten what it is to be alive.
Mein Vater, Robert De Niro und ich.
I have nipples, Greg. Could you milk me?
Ein Zwei-Generation-Podcast über einen der besten Schauspieler seiner Generation.
You have to think about one shot. One shot is what it's all about. Here has to be taken with one shot.
Robert De Niro.
Vater, so. Trifft sich ja gut, dass du heute so auf der Höhe bist. Wir haben nämlich heute ganz schön was aufzuarbeiten, oder?
Ja, finde ich schon. Aber wieso meinst du, dass ich nicht auf der Höhe wäre?
Gut, dass wir das so manche Vorgespräch nicht mit aufzeichnen. Das wird dich, glaube ich...
Da hättest du Spaß dran, ne?
Ja, ich glaube auch. Das wird dich in ein Licht stellen.
Alles gut. Ich bin bereit.
Okay, dann kommen wir mal ans Eingemachte, weil das wird schon haarig genug. Wir haben ja am Ende der vergangenen Folge, du erinnerst dich, vollmundig angekündigt, dass wir über das Epos 1900 sprechen. Dazu kommt es heute nicht.
Genau. Dafür gibt's auch Gründe.
Dafür gab's reichlich Gründe. Es gab auch reichlich Diskussionen zwischen uns beiden. Ich will nicht überdramatisieren, aber man kann schon sagen, es ist zu einem kleinen Eklat hinter den Kulissen gekommen.
Eklat, ja, was soll man sagen? Es war Stallorder von deiner Seite, ne?
Ja, Moment, Vorwürfe wurden ausgepackt, hat Erbe entzogen, ebenso Zusagen, was deine Pflege im Alter betrifft und so wie ich dich gerade erlebt habe, kommt das wahrscheinlich früher als später.
Ja, es war ja tatsächlich so, dass ich zensiert wurde hier, ne? Oder?
Moment. Ich habe mal, um unsere Gesichter zu wahren,
ja,
okay. Lassen wir das jetzt mal so halb offen. Wer von uns beiden die Schuld trägt, zumindest wollen wir euch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, jeweils ein mögliches Szenario schildern, wie es dazu kam, dass wir heute nicht über 1900 sprechen. Die Beurteilung, die überlassen wir euch.
Ja, fange ich erst mit meiner Version an. Ne?
Du darfst vorlegen, ja. Du hast schon die Messer gewetzt gehabt.
Also unmittelbar nach dem Podcast hörte ich dann von dir, Vorwürfe, dass ich doch wieder mal Rosinen rauspacken würde und uns dann hinterm Ende nur noch Mist bleibt. Und dann musste ich tatsächlich meine Wahl nochmal überdenken und schauen, dass wir was anderes machen. Gucken. So war's.
So kann es gewesen sein. Wenn du mich fragst, dann klingt deine Version ziemlich abstrus. Aber gut, ich will nicht weiter werten. Es kann ja auch wie folgt gewesen sein, ne? Der Vater hat schon seit mehreren Wochen den innigen Wunsch geäußert, 1900 zu sehen. Ich habe gesagt, yo, das ist fein, den muss ich aber erst besorgen. Ja. Blu-ray habe ich bei Amazon geguckt, die kostet geschlagene 55 Euro. Wollte ich auch gerne kaufen, aber da hast du gesagt, ja, boah, der Preis, der ist aber ordentlich gepfeffert und so, da mache ich nicht mit. Und ich sage, ja, lass uns halbe machen. Nee, ist mir immer noch zu viel. Und dann hast du gesagt, so finde ich, wie du bist, pass auf, ich kenne da jemanden. Ich will keinen Namen nennen, aber in Lörrach, deinem Heimatort, gibt es wohl einen Mann, der alles besorgen kann. Weiß nicht, illegales Feuerwerk, Hitlers Tagebücher und halt auch 1900. Und dann hast du mir auch tatsächlich einige Wochen später stolz wie ein Honigkuchenpferd eine DVD präsentiert. War schon wirklich kurz davor, hier zu Hause den Vaterschrein aufzubauen, so. Ne, dich wirklich, wirklich zu vergöttern. Noch mehr, als ich es jetzt schon eigentlich tue. Wobei, nach der Geschichte muss ich mal überlegen, ob ich nicht da in deiner Gunst mal ein bisschen dran schraube. Aber gut, da stellt sich dann heraus, du bist einem russischen Bootleg aufgesessen. Das allein ist ja schon ein ziemlicher Skandal. Aber ich hätte gesagt, okay, pass auf, Schwamm drüber. Wir haben schon so viele Robert De Niro-Filme regulär käuflich erworben. Da kann uns auch mal sowas durchgehen. Ein Knaller ist aber, dass du nicht nur auf ein Bootleg reingefallen bist, sondern auf der Scheibe, da ist nur die halbe Miete. Der Film von Bernardo Bertolucci, der ist nämlich 5 Stunden lang Und er wurde daher auch als Zweiteiler gezeigt. Und jetzt kommt's, auf deiner Hehlerware ist nur der erste Teil. Der zweite Teil ist nicht drauf. Und so können wir wegen dir heute nicht 1900 gucken.
Also man muss ja wirklich sagen, du kannst viel blumiger und besser erzählen als ich. Deine Story hört sich wirklich sehr, sehr, schon fast lustig an. Aber die Wahrheit ist einfach ganz einfach in zwei Sätzen gesagt. Mir wurde hier tatsächlich...
Nee, ich drehe jetzt hier das Wort ab. Ich drehe dir das Wort ab. Du hattest deine Zeit für dein Plädoyer schon. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Sie dürfen jetzt entscheiden, woran oder an wen es gelegen hat. Ich will keine Stimmung machen, aber wir alle wissen ja, wer der Seriöse von uns beiden ist, wer der Journalist hier ist, wer keine Fake News verbreitet. Also lassen wir jetzt mal so stehen.
Ja gut, dann kommentiere ich das auch nicht weiter. Ich meine, die Art und Weise, wie es erzählt, das spricht schon für sich.
Wenn du meinst, ich fand, das war schon sehr, sehr plausibel und mit sehr, sehr vielen Details gespickt.
Ja, so ein bisschen zu viel, ne? So ein kleines Drehbuch geschrieben halt, ne?
Wenn du meinst, ich habe einfach nur die Chronologie der Ereignisse wiedergegeben. Ich habe ja nochmal, das war ja sogar die gekürzte Fassung schon.
Ah, da war noch was anderes.
Ja, da waren noch ganz andere Geschichten dabei. Aber die packe ich jetzt einfach mal zu deinem Gunsten nicht aus.
Ja, okay. Alles klar, dann lassen wir das einfach mal so stehen.
Lassen wir es ruhen, legen wir uns schlafen. Bombenüberleitung. Wir sprechen heute über Sleepers von 1996. Passt ja eigentlich auch ganz gut im Nachgang. Weil wir haben ja in der vergangenen Folge, du erinnerst dich, ist ein bisschen länger her, die Hörerinnen und Hörer werden es nicht merken, weil wir ja trotzdem wöchentlich raushauen, über Inside Hollywood gesprochen. Und Regie bei Inside Hollywood führt
Barry Levinson.
Genau. Und der führt auch bei Sleepers.
Mein Gott, als ob wir uns was dabei gedacht hätten. Ne?
Als ob das tatsächlich irgendwie orchestriert gewesen wäre. Genau. Das ist die erste von insgesamt drei Zusammenarbeiten mit De Niro.
Du kennst wahrscheinlich auch die dritte, ne?
Ja, die dritte haben wir ja gesehen und die zweite müssen wir noch besprechen. Das ist Wag the Dog. Der erscheint ein Jahr später.
Ah ja, okay.
You read The Count of Monte Cristo lately? I read a little bit of it every night. I read words like revenge, sweet lasting revenge.
I don't want you getting in any trouble.
Come on, Fadi, no, I never do.
That's all I wish for you and your friends.
That's it?
That's it, nothing else, I swear.
Four friends raised in a legacy of crime.
Everybody says this place come for jobs.
Who is everybody?
You think running for King Benny's a good idea? Huh?
Pace.
There's a lot of things, Pace.
Not like this.
But when a childhood prank resulted in an accident.
The court hereby sentences you to no less than 1 year at the Wilkinson Home for Boys.
The punishment.
You gotta have rules and you gotta have discipline.
Was far more than they deserved.
It's a lot of power to have over a boy, isn't it?
I don't want anybody to know.
So might as well not even talk about it. The truth stays with us.
Years later, they bound together.
He went in there and he asked for the case. Now you tell me, what the hell kind of friend is that?
In a pact to avenge those who destroyed their innocence.
You still sleep with the light on?
What are you saying, Mike?
It's payback time. It's our time.
Sind wir bei Sleepers, ne? Jetzt weiß ich ja gar nicht mehr, wer den Film ausgesucht hat. Bin ich eigentlich dran mit der Zusammenfassung?
Im Prinzip ist es jetzt deine Folge, ja.
Ja, okay, im Prinzip. Dann würde ich auch die Einleitung kurz übernehmen.
Okay.
Ne? Hast du noch ein paar Hintergrundinformationen oder?
Ich hätte jetzt nur gesagt, dass das ein Film ist, der auf einem Buch oder auf einem Roman basiert von Lorenzo Cacatera. Und okay. Das, ich hätte jetzt noch ein bisschen Name-Dropping betrieben, aber das können wir auch hinten anstellen. Du darfst gerne.
Genau, es sollte angeblich nach einer wahren Begebenheit gedreht worden sein oder die Erzählung. Aber es wird, glaube ich, hinterher auch so ein bisschen dementiert, dass so die Einrichtung, in der das Ganze dann spielt, dann ein bisschen Abstand von genommen hat. Ne? Und das auch nicht wirklich bewiesen ist.
Da hat sich im Nachgang auch herausgestellt, dass viele Aussagen nicht belegbar waren von dem Romanautoren. Da gab es einen Journalisten, der da hinterher recherchiert hat und keine Hinweise drauf gefunden hat, worauf der Autor gesagt hat, ja gut, ich habe natürlich Namen und Orte und so verändert, damit man da nicht die Identitäten herauskriegen kann.
Ja, okay.
Ja, aber lass uns erstmal den Fall aufrollen.
Genau, dann versuche ich mal ganz kurz die Geschichte zu erzählen. Die Geschichte handelt von vier Freunden, beginnt in den 60er Jahren in Manhattan in Hell's Kitchen. Die vier Freunde sind Shakes, Tommy, Michael und John, die halt in dem Viertel in Hell's Kitchen aufwachsen. Das Viertel ist unter den Händen, wie es so ist. Und auch da gibt's wieder einen Mafioso, King Benny, der das ganze Viertel für sich gewonnen hat. Und die vier Freunde, wie das so ist, arbeiten auch mit kleinen Gelegenheitsjobs für King Benny, führen allerhand Streiche durch, nehmen heimlich die Beichte von jemandem ab. Und der Clou ist halt, am Ende eines Sommertages beschließen sie, dem Hotdog-Verkäufer wieder mal einen Streich zu spielen. Das geht wie folgt ab. Einer klaut halt bestellt einen Hotdog, zahlt ihn nicht, rennt dann weg und der Hotdog-Verkäufer hat die Wahl, hinter ihm herzurennen oder seinen Wagen allein zu lassen oder halt eben ihn ziehen zu lassen. In diesem Fall entscheidet sich der Hotdog-Verkäufer wohl, ihm hinterher zu rennen. Ich glaube, es war, ich weiß gar nicht, wer gerannt ist. Ich glaube, es war Michael. Und während der Hotdog-Verkäufer Michael verfolgt, entwenden die anderen drei Freunde den Hotdog-Wagen und bringen ihn zu einer U-Bahn-Haltestelle, zu einer Treppe. Und der Plan ist halt, den Wagen direkt an der Treppe den Hotdog-Verkäufer wieder zu übergeben. Und es kommt zu einem Eklat. Der Wagen rutscht ihn aus den Händen und fährt die Treppe hinunter und erwischt dort einen Passanten, der dann schwer verletzt wird.
Keine klare Tragödie ist das ja.
Ja, eine Tragödie. Aber es ist halt nicht gewollt. Es ist eigentlich ein Kinderstreich, der da tatsächlich in einer Tragödie endet.
Das alles nur für einen Hotdog.
Das alles nur für einen Hotdog, genau. Und dann werden die vier zu ein bis anderthalb Jahren Jugendgefängnis verknackt. Und in diesem Gefängnis regiert quasi Aufseher, das Noakes, gespielt von Kevin Bacon, der die Kinder tyrannisiert, foltert und eben auch vergewaltigt. Oder mit mehreren Wärtern zusammen kommt es zu Vergewaltigungen dort vor Ort. So, das ist dann der erste Teil des Films. Und dann gibt es einen Cut, der Film steigt 13 Jahre später wieder ein. Und Tommy und John sind inzwischen Killer, glaube ich.
Ja, auf jeden Fall schwere Jungs in der Bande.
In der Bande und treffen dann 13 Jahre später in einer Bar oder auf Noakes, erkennen ihn wieder und ermorden ihn dort eiskalt. Daraufhin gibt es dann eine Gerichtsverhandlung, wo dann tatsächlich Michael die Verhandlung übernimmt.
Und als Staatsanwalt.
Als Staatsanwalt, genau. Man plant einen Coup, um die beiden halt frei zu bekommen. So, das ist so die Geschichte, ohne jetzt alles final zu erzählen.
Genau. Wie passt denn da jetzt Robert De Niro rein?
Ja, genau. Zwischendrin muss man sagen, dass die Kinder halt eben in ihrem Viertel auch als Messdiener arbeiten und einen quasi väterlichen Freund in Pater Bobby haben, gespielt von Robert De Niro, der ja immer versucht, sie auf den rechten Weg zu bringen und sie auch immer wieder in der Zeit, während sie in der Erziehungsanstalt sind, besucht und ja versucht, sie früher rauszubekommen. Und ist halt so ein väterlicher Freund für sie. Mhm. Ja, das war so ein bisschen grob die Zusammenfassung.
Das nehmen wir so mit. Können wir hier und da noch mal ein bisschen ausführen.
Ja.
Es ist ein ziemlich großer Ensemble-Film, ne? Also was da an Schauspielern zusammenkommt unter Barry Levinson, das ist schon aller Ehren wert, ne?
Ja.
Also wir haben ja schon ein paar Namen fallen gelassen. Robert De Niro, Kevin Bacon, Minnie Driver spielt beispielsweise noch mit, Billy Crudup, Dustin Hoffman, Vittorio Gassman, das ist der, der den King Benny spielt. Namen vielleicht jetzt ein bisschen unbekannter, aber wenn man den sieht, dann kennt man den auch. Ein sehr renommierter und langlebiger Schauspieler, der mit einer sehr großen Vita am Start war. Also das ist schon Brad Pitt. Brad Pitt habe ich vergessen. Ja, natürlich. Brad Pitt, ja, genau. Der den Michael Sullivan spielt in älteren Jahren, den Staatsanwalt, und Jason Patrick, der Shakes spielt, der das Alter Ego des Autoren ist, der das Buch geschrieben hat und auch so als Erzähler fungiert. Krasse Nummer, oder?
Krasse Nummer, ja. Film funktioniert für mich in zwei Hälften halt tatsächlich. Mhm. Ne? Also die Jugend, die so ungefähr, ich glaube, würde sagen mal so zwei Drittel des Films ausmacht. Also die Geschichte halt.
Echt? Hättest du das so verortet? Also mir kam der zweite Teil wesentlich länger vor.
Echt? Ich weiß nicht, ich hätte jetzt mal gesagt, ein Drittel spielt halt in der Jugendzeit von ihnen, der zweite Drittel in der Erziehungsanstalt und das dritte Drittel dann eben ist diese Gerichtsverhandlung. So hätte ich das jetzt mal eingeordnet. Plus, minus 10 Minuten oder so.
Okay, das kann ich jetzt nicht verifizieren, noch widerlegen.
Du hättest in den zwei Hälften geteilt wahrscheinlich, den Film.
Ich hätte in zwei Hälften geteilt, ja.
Kann man vielleicht auch so sagen, ja. Ja, starke Nummer in die Anfangsgeschichte, finde ich.
Der Start ist grandios. Also das hat mich so an so Filme wie Stand By Me erinnert. Das ist wirklich so eine Jugend-Coming-of-Age-Geschichte. Schön authentisch gefilmt, natürlich in New York. Alles locker fluckig, die Kinder, die Streiche machen, die du da gerade erzählt hast, und so eine verschworene Gemeinschaft sind. So fangen viele Jugendfilme an. Und das macht der Film hier sehr, sehr gut. Also das Band zu diesen Figuren, auch wenn wir sie eigentlich gar nicht mehr so lange dann begleiten werden, das ist von vornherein da. Wobei, da will ich ein bisschen einschränken, John und Tommy, das sind ja so zwei Nebenfiguren, ne?
Sind eigentlich Nebenfiguren, aber ich finde ja die ganze Geschichte halt eben auch da sehr viel Stimmung. 60er Jahre, Musik, ja. Autos.
Ist wie so eine Zeitreise, finde ich.
Eine Zeitreise, ja. Und ist wirklich sehr, sehr stark eingefangen und ist halt eben, ja, eigentlich sind das ja junge Heranwachsende, die ein paar kleine Streiche machen, aber nichts Böses, ein paar kleine Jobs für den Mafia-Boss erledigen, eben das Schlimmste, was man
eine schöne sieht. Freundschaftsgeschichte.
Genau, ist dann, dass sie ja eben jemand heimlich, einer Frau heimlich die Beichte abnehmen. Aber ansonsten sind das alles kleinere Streiche, die sie da machen. Und also weit weg, dass sie jetzt irgendwie kriminell werden oder so, bis zu dem einen Tag, wo halt dieser Unfall passiert.
Ja, du merkst, das läuft natürlich hier auf eine Tragödie hinaus, aber dann nachher der Kontrast, weil die Jungs ja eigentlich, das sind ja Spitzbuben, Schlitzohren. Wie du schon, genau, sagst, das sind keine verkommenen Kreaturen. Nee, und dann aber dieser Unfall, der dann passiert, der ist dann wirklich so, da zieht er die Beine weg. Also die Szene ist auch wahnsinnig krass inszeniert, ne? Wenn dann dieser Wagen da die Rolltreppe oder den U-Bahn-Aufgang runterfährt und wirklich so in Zeitlupe fasst, aber gleichzeitig du merkst, wie wuchtig dieser Wagen ist und du siehst ja noch gar nicht, dass da unten jemand stehen könnte, aber du weißt, okay, das geht nicht gut aus.
Der kommt dann noch.
Das ist schon sehr, er kommt gerade so um die Ecke. Ja, genau. Das ist schon alles sehr, sehr stimmungsvoll.
Ja, genau. Das wird auch eingeleitet. Das Ganze ist ja auch, was ich eigentlich auch immer mag, so ein bisschen in der Erzählform, wie sie halt dann an einem Sommertag da auf dem Dach liegen und es wird schon eingeleitet, dass der Tag ist ja alles verändert in ihrem Leben halt.
Ja.
Das ist aber alles schon ziemlich stark gemacht. Ja.
Ja, und der Bruch ist ja besonders hart, weil das, was dann folgt, was du als zweites Drittel gekennzeichnet hast, die Episode im Jugendknast, die ist natürlich echt krass und wird getragen von einem fürchterlich widerlichen, ekligen Sadistenpimmel Kevin Bacon. Also was der da für einen böswilligen Pädophilen da zur Schau trägt, das ist mal, also echt eine mutige Rolle auch. Ja. Und ich würde mal fast sagen, so, dass eine der stärksten Darstellungen von Kevin Bacon überhaupt.
Ja, würde ich auch so unterschreiben. Das ist wirklich stark gemacht und ja, ziemlich widerlich, ne?
Ja, funktioniert also wie ein klassischer Knastfilm. Du weißt, dass da sicherlich ein Wärter kommt, der was Böses im Sinn hat. Aber hier ist es nochmal eine Nummer schlimmer, weil es wirklich auch Kinder sind, ne? Das macht es dann auch echt unerträglich. Also du siehst nicht viel. Es gibt so ein, zwei Spießrutenläufe, die gezeigt werden, die aber im Vergleich zu das, was da unten in dem Keller wohl passiert, also nix ist. Und das ist wirklich albtraumhaft. Da gibt's ja auch dann die Szene, also man sieht quasi durch so einen Zaun durch, wie die Wärter sich um die Jungs versammeln und ich glaube, er sagt, du bläst mir jetzt ein oder so. Und dann geht die Kamera raus, aus dem Gang raus, durch die Tür raus, durch den Gang. Und der Gang wird immer länger, immer länger, durch die Kamerafahrt. Und du merkst, okay, die sind da ganz alleine, diese Kinder. Und das wird auch tiefe, tiefe Narben hinterlassen. Es ist schon echt, also da ist mir ein Schauer hinter dem Rücken runtergelaufen.
Das ist schon ziemlich krass, ja. Sehr krass. Und dann kommt es halt eben
zu der Gerichtsverhandlung.
Da kommt es halt eigentlich so zu dem Eklat. Ne? Das heißt, da gibt es einen Schnitt. Also im Prinzip ist ja die letzte Szene, das ist quasi ein Tag vor Michaels Entlassung, seine Entlassungspapiere wartet.
Wie war das nochmal? Er kommt, glaube ich, früher raus. Ne?
Er kommt, ne? Weil er war ja derjenige, der gerannt ist und halt nicht dabei war.
Aber ich glaube, Michael war nicht derjenige, der gerannt ist, sondern das war Shakes.
Das kann auch sein. Also ich bin mir da nicht sicher, das ist so ein Punkt.
Doch, ich glaube, das müssen wir einmal gerade ziehen. Genau,
ist Shakes. Die Kinder nicht mehr ganz den Erwachsenen zuordnen kann, muss ich gestehen.
okay.
Ja, kommen wir da vielleicht gleich nochmal zu. Auf jeden Fall ist es ja tatsächlich so, dass es dann der letzte Tag ist von Shakes, sagst du?
Ja, es ist definitiv Shakes,
und dann, der Erzähler. Und dann werden sie quasi tatsächlich nochmal runtergeführt in den Keller halt, ne? Und dann gibt's halt den Schnitt, der ist dann 13 Jahre später, wo dann Tommy und John halt in einer Kneipe sind. Es wird kurz erzählt, wie es ihnen ergangen ist, dass sie halt da abgerutscht sind und halt mehr oder weniger Killer sind oder mehrere Morde schon hinter sich haben. Und
zumindest werden sie für 4 Morde irgendwo in Betracht gezogen. Man konnte ihnen ja noch nichts nachweisen, sonst wären sie ja nicht auf freiem Fuß. Aber es wird gesagt, dass man ihnen da den einen oder anderen Mord zur Last legt, ja.
Genau. Und dann ist halt dieser Schnitt 13 Jahre später und dann treffen sie halt dann in der Kneipe oder erkennen dann Noakes halt da, ne? Der dann halt so ein Burger isst. Und dann kommt es halt mehr oder weniger zur Hinrichtung da.
Direkt, nicht mehr oder weniger, sondern die knallen dann richtig räudig ab, genau.
Ja, und dann kommt es zu der Gerichtsverhandlung. Da müsstest du vielleicht noch mal ein bisschen einsteigen.
Du meinst jetzt inhaltlich oder was erwartest du jetzt gerade von mir?
Ja, inhaltlich das auch ein bisschen aufzurollen. Also,
ach so, ja, das ist, ich glaube, das ist sehr, sehr kleinteilig. Wichtig einfach ist nur zu wissen, dass diese zwei Jungs ihn wirklich auch erschossen haben. Michael, der hat den Absprung geschafft, ist auch der die steilste Karriere hingelegt hat. Der ist Staatsanwalt, bemüht sich sehr um diesen Fall. Alle denken, oh, jetzt haut der ehemalige Freund die beiden in der Pfanne. Im Gespräch mit Shakes, der mittlerweile sowas wie er arbeitet bei der Zeitung und ist ja noch nicht der rasende Reporter, macht da aber so den Terminkalender, ist dafür Kultur zuständig. Im Gespräch eröffnete er ihm relativ schnell, dass er diesen Fall nur angenommen hat, um die Jungs vor einer Verurteilung zu bewahren. Eigentlich soll Noakes hat gekriegt, was er verdient, und er möchte eigentlich noch in dieser Verhandlung noch die anderen Wärter und die Anstalt noch mit reinreißen. Und das ist ein riesengroßes Setup. Dann kommt auch King Benny nochmal ins Spiel, der auch seine Strippen ziehen lässt. Anwalt engagiert, gespielt von Dustin Hoffman, eigentlich auch karrieretechnisch schon tot, ein Säufer, der den Fall auch bewusst verlieren soll. Ne, beziehungsweise der soll den gewinnen, aber er ist ein Strohmann. Ne, er wird mit Informationen gefüttert, die ihm helfen, den Fall aufzurollen und zu gewinnen. Er muss das aber, weil er seine Sinne nicht mehr beisammen hat, ganz nervös irgendwie von einem Notizblock ablesen und es wird halt irgendwo ein Setup konstruiert, was dann nachher dazu führt, dass die beiden freigesprochen werden. Da ist der Film jetzt auch wenig überraschend. Man kann sich zu jeder Zeit vorstellen, dass dieses Komplott auch gelingt. Ist halt auch dann nicht mehr ganz so stark, finde ich auch deswegen.
Genau, da kommt es jetzt zu. Das wollte ich jetzt nicht so richtig vorgreifen. Ich finde halt die Gerichtsverhandlung dann ziemlich abstrus. A, dass sie jetzt den Fall ja gewinnen wollen, dafür dann einen extra schlechten Anwalt holen. Und eigentlich basiert das Ganze ja darauf, dass am Ende Pater Bobby einen Meineid schwört. Ne? Ansonsten wäre das Ganze, der ganze Plan ja nie aufgegangen.
Genau, sie brauchen nämlich einen Zeugen, der aussagen kann, dass John und Tommy gar nicht in dieser Bar waren. Ja. Also da werden dann die drei, vier Zeugen eingeschüchtert, die da in der Bar waren. Es gibt Zeugen für diesen Mord, die werden relativ schnell vom Tableau genommen, weil man den über King Benny verklickert, so hört mal, wenn ihr aussagt, dann habt ihr ein ordentliches Problem. Das heißt, es gibt keine Zeugen für den Mord, jetzt muss es aber irgendwo ein Alibi noch geben, waren John und Tommy vor Ort. Und da kommt dann tatsächlich der Pater ins Spiel, Robert De Niro, der dann diesen Meineid schwören soll und bezeugen soll, dass sie an einem Baseballspiel waren. Aber er ziert sich ja anfangs, weil das ist ja sein innerer Konflikt. Als Mann Gottes kann er ja quasi nicht lügen, auch wenn es für die gute Sache ist. Das ist so der Konflikt, der eigentlich um diesen ganzen, der wie so ein Schwelfeuer über der ganzen Gerichtsverhandlung brennt.
Genau, wird auch ein bisschen dramatisch gemacht hat. Ne? Wird er jetzt aussagen oder nicht? Oder was wird er aussagen? Naja, aber das hast du jetzt, glaube ich, auch schon kurz angedeutet. Ich fand den Anfang, die erste Hälfte oder die ersten zwei Drittel, wie auch immer, je nachdem, wie wir es betrachten, fand ich halt bärenstark.
Ja.
Also wirklich ein starker Film, der die Kindheit von denen gut eingefangen hat. Also diese kleine Zeitreise und eben dieses wirklich grausigen Erlebnisse da in der Erziehungsanstalt. Das war schon alles ziemlich starkes Kino, fand ich. Und diese Gerichtsgeschichte, die ist dann aus meiner Sicht eher sehr konstruiert, hat auch wirklich Schwächen in der Logik aus meiner Sicht.
Ja, benenn mal die zentrale Schwäche, komm, hau mal raus. Was ist aus deiner Sicht völlig daneben?
Bei der Geschichte?
Ja.
Ja, aus meiner Sicht, dieser ganze Twist, der da aufgebaut wird.
Also du meinst erstmal grundsätzlich, dass alle Räder ineinander. Das ist ja ein riesengroßer Justizskandal eigentlich, wenn man es so sieht, ne?
Genau, wobei es kommt halt nie irgendwie zu so einem Konflikt zwischen den Personen, dass Michael jetzt die Verteidigung übernimmt. Das wird zwar immer, da hat er mal ein schlechtes Gewissen, aber ist nie richtiger Twist aus meiner Sicht, denn dann ist ja der ganze Clou oder basiert ja tatsächlich am Ende nur darauf, dass wir der Pater Bobby halt aussagt. Ansonsten wäre das Ganze, also es wird ein Konstrukt drum gebaut, aber die Sache ist ganz einfach. Wenn Pater Bobby ausgesagt hätte, wäre das ganze Konstrukt sinnlos gewesen.
Ja, und dann kommt ja noch hinzu. Das ist ja das, wo ich dann wirklich auch laut gelacht habe, ist, dieser Pater muss ja erstmal belatscht werden, dass er es macht. Ja. Und dann kommt er da in den Gerichtssaal und sagt, jo, die Jungs waren bei mir an dem fraglichen Abend mit mir im Madison Square Garden und wir haben uns ein Baseball- oder ein Basketballspiel angeguckt. Ich glaube, Basketballspiel. So. Und das ist ja mal, also es kommt ja aus so heiterem Himmel, da ist der Gerichtsprozess ja schon vorbei. Das ist so der Schlussplädoyer, der Schlusszeuge der Verteidigung, der einfach so auf den letzten Metern aus dem Hut gezaubert wird. Genau. Und dann bringt er so eine Story und dann, aber hätte man doch eigentlich schon diese Story vorab konstruieren oder etablieren müssen. Da hätten John und Tommy doch von vornherein sagen müssen in der Verteidigung, wir haben ihn nicht getötet.
Genau, und ich glaube, einer spricht es auch noch aus. Da hätten sie auch früher mit um die Ecke kommen können, so ungefähr.
Ja, genau. Die hätten ja von vornherein in ihrer Verteidigungsstrategie ja schon sagen müssen, wir haben da ein Alibi.
Genau.
Und das ist ja nicht passiert. Im Gegenteil, die halten ja quasi alle dicht. John und Tommy wissen ja gar nicht, wie ihnen geschieht, weil man ja gar nicht will, dass die beiden Junkies irgendwie das Maul aufmachen und das ganze Unternehmen gefährden können.
Genau, wobei das Unternehmen halt sehr, 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 sehr viel drumherum und sehr viel Story, aber so richtig verstanden habe ich den ganzen Twist halt nicht und das war halt ziemlich simpel, weil am Ende basierte alles darauf, dass Pater Bobby aussagt.
Und dann frage ich mich tatsächlich, was ist das für eine Vorlage? Sind diese Auffälligkeiten bei der Vorlage noch nicht ins Auge gesprungen gewesen? Wie soll ich denn dann die Vorlage ernst nehmen, von der es ja heißt, dass sie auf wahren Begebenheiten beruht?
Ja, genau. Also, aber jetzt, ja, das ist eben ziemlich schwach, finde ich. Ein Unterschied ist, was auch noch hinzukommt, aus meiner Sicht sind die Darsteller wirklich gut besetzte, hochkarätige Schauspieler, aber nicht wirklich gut getroffen. Das heißt, ich hatte tatsächlich Schwierigkeiten, wer ist denn jetzt wer? Von den Ähnlichkeiten auch.
Ach so, ja.
Ja, Shakes zum Beispiel, das war schon irgendwie schwer vorstellbar alles. Also ein bisschen gucken kann man schon, glaube ich.
Ja, aber das würdest du im Film jetzt als Strick um den Hals legen?
Nee, das hatte einfach bei mir dann dazu geführt, dass ich das nicht so einfach zuordnen konnte.
Okay, das ist das.
Warum ich mich auch.
Suspension of Disbelief quasi.
Ja, das ist aber jetzt ein kleineres Ding, ne? Also, ja. Das ist jetzt nicht. Also, das Tragische ist jetzt eigentlich, dass durch diese Gerichtsverhandlung aus meiner Sicht ein wirklich starker Film kaputt gemacht wird. Weil da irgendwie doch irgendwas aufgebaut wird und sehr lang in die Länge gezogen wird, was eigentlich hätte man auch in.
Ja, da kommt natürlich hinzu, dass die Gerichtsverhandlung auch dramaturgisch jetzt nicht so spannend ist. Da gibt es natürlich Gerichtsfilme, die noch und nöcher fesseln, und dem Film gelingt das tatsächlich nicht. A, wegen der konstruierten Handlung, und B, halt auch, weil es ja eigentlich auch nicht so viel zu. Also es ist spannender, einen Gerichtsprozess zu verfolgen, wo man weiß, da wird Ungerechtigkeit verhandelt vor Gericht, und wie kann man der Gerechtigkeit Genüge tun. Umgekehrt, wenn ich sehen will, also es macht mir keinen Spaß, Gerichtsverdreher zuzugucken.
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Ja, ja.
Da ist ja nichts, wo ich mitfiebern kann, weil im Prinzip, ja, es ist ein Film über Selbstjustiz, und hier wird dann auch quasi der Lynchmord als tolerierbare Lösung hingenommen, ne? Natürlich nur, wenn der getötet wird, natürlich auch besonders bösartig ist. Das ist ja hier, das ist dann natürlich auch mal noch so ein Fallstrick. Und das ist irgendwie grundsätzlich eine Gemengenlage, die mich dann sehr, sehr kalt auf die zweite Hälfte blicken lassen hat.
Genau, da bin ich komplett bei dir. Also ich würde tatsächlich sagen, die erste Hälfte oder die ersten zwei Drittel fast, wäre ein starker Film, habe ich zwischen 8 und 9 tendiert. Und das andere, das Gerichtsgeschichte, ist dann irgendwo um die 5 rum, würde ich sagen. Wenn überhaupt.
Ja. Ja, es ist trotzdem immer noch ein solider Gerichtsfilm. Die Kamera ist grandios, die Dialoge sind pointiert, die Musik ist stimmungsvoll. John Williams führt hier die Musik an.
Die Kamera ist, glaube ich, Ballhaus, ne?
Ballhaus, genau. Also es, was da an Rang und Namen auf jeder Ebene vereint wird, ist Wahnsinn. Und vielleicht dann mal abschließend mal ein Wort zu Robert De Niro, der hier eine Nebenrolle spielt, aber eine gute Präsenz hat. Und ich finde, so fehlerbehaftet der zweite Teil oder die Gerichtsverhandlung ist, die ganze Episode, da hat Robert De Niro mal eine ganz, ganz starke Szene.
Ja, welche meinst du? Oder ich finde, er hat mehrere gute Szenen eigentlich. Also er kommt sehr glaubhaft rüber, und was hast du jetzt als im Sinn? Bestimmt nicht seine Schlussplädoyer, oder?
Nee, das natürlich nicht. Das ist so, der Affe erfüllt seinen Job so gerade noch irgendwie so. Das ist, es gibt ja diese Szene, warum soll er denn aussagen, der Pater? Das ist ihm nicht klar. Das ist ja irgendwie, er denkt so, das ist ein Freundschaftsdienst, ne? Michael haut die beiden jetzt aus alten nostalgischen Gefühlen daraus. Aber was keiner weiß, darüber haben die Jungs ja nie gesprochen, ist, dass es da zu diesen Vergewaltigungsfällen in der Anstalt gekommen ist. So, und dann eröffnet Shakes in einer ruhigen Minute Pater Bobby, warum sie das eigentlich machen. Dass sie das nicht nur aus Freundschaft tun, sondern weil sie quasi das ganze System da aufdecken wollen, ja. Das Menschenverachtende. Und Shakes schildert dann, was ihnen widerfahren ist. Und die Kamera bleibt aber die ganze Zeit auf Robert Niros Gesicht.
Ja.
Lange Szene. Es ist wahrscheinlich, ja, es ist eine Minute, glaube ich. Es ist eine gute Minute, zumindest 40 Sekunden. Es ist eine Ewigkeit auf jeden Fall. Ja. So was machst du in Filmen heutzutage eigentlich nicht. Nur auf dem Gesicht 40 Sekunden drauf. Und ich weiß auch nicht, ob du alles so noch hörst, was Shakes sagt, oder ob, das habe ich jetzt nicht mehr in Erinnerung, ob seine Stimme so im Off verschwindet und es nicht noch ganz ruhig ist sogar. Und du siehst aber alleine an den Augen von Robert De Niro am Gesicht, das Grauen.
Ja.
Und das ist eine wahnsinnig geile Szene von Robert De Niro.
Ja, stimmt. Kann ich mit unterschreiben.
Und das ist nicht irgendwie so, nur er verzieht jetzt das Gesicht oder so, oh Schock, und du reißt die Augen auf. Es ist ganz minimalistisch. Du merkst einfach, du siehst quasi in seinen Augen, wie das Schauern da auftaucht.
Ja.
Wie betroffener er wird. Ja. Und ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass er sagt es, er moderiert es an, aber das auch nicht alles ausformuliert. Er sagt ja nicht, die haben das und das mit uns gemacht, sondern fängt halt an, leitet an, uns ist da Unrecht widerfahren worden oder uns wurde dann Verbrechen angetan. Ja. Und dann siehst du halt nur Robert De Niro 40 Sekunden lang. Krass. Ja. Starke Szene.
Stimmt, das ist ziemlich stark, ja. Und das ist tatsächlich nicht so eben mit eher großen Verzerrung im Gesicht oder das
ja, ja, genau.
Die kleine Kleinigkeiten und kleinen Gesten.
Genau, er reißt sich den Mund auf, so, ah, oh, oder?
Genau, sehr, sehr reduziert und aber doch sehr, sehr eindringlich, ja. Ja, wie gesagt.
Ist nochmal ein kleines Highlight in der zweiten Hälfte, aber da sind wir dann ziemlich d'accord, dass der Schluss sich da selbst ins Knie schießt. Hast du den schon mal gesehen vorher?
Ich hatte den schon mal gesehen und tatsächlich ist mir aber diese ganze der zweite Teil auch wirklich aus dem Gedächtnis entsprungen.
Ja, ist tatsächlich so, dass auch bei mir die Szenen in der ersten Hälfte, also klar, die albtraumhaften Szenen und die Hotdog-Szene oder so, das ist auch bei mir hängen geblieben.
Genau.
Ich hatte das aber auch schon bei den ersten beiden Malen, wo ich den Film gesehen habe, dass ich den Film gut fand, aber und auch objektiv sehe, dass es ein guter Film ist. Wie gesagt, wir reden über Ballhaus an der Kamera beispielsweise, ne?
Ja.
Aber der Film hat mich nie gepackt. Und jetzt bei dem Sehen, jetzt das, was wir im Rahmen des Podcasts machen, ist mir dann so ein bisschen klarer geworden, dass ich es benennen kann, warum da dieser Bruch ist, warum ich den so empfinde.
Also für mich, das ist genau tatsächlich, wie ich das für mich so gesagt habe. Erste Teil, bärenstark, Richtung 9, ja? Also wenn der das Niveau gehalten hätte. Und das Ende flutscht wirklich runter und ist ziemlich belanglos, die zweite Hälfte.
Ja, ist ein bisschen hart, aber.
Ja, aber mehr als 5 oder 6 kommt da nicht mehr bei rum. Also deswegen bin ich, insgesamt bin ich bei so einer 7. Also wirklich.
Ja, ich wollte gerade rechnen und meine Rechenkünste zur Schau stellen. Jetzt hast du es vorweggenommen, der Durchschnitt ist die 7.
Ja.
Dann hau ich auch noch mal 7 drauf. Dann durch 2 ist wieder die 7. Also der 7 ist der gehobene Durchschnitt, den diesen Film, den Sleepers hier heute abstaubt. Und damit ist er, glaube ich, gut bedient.
Und verschenkt seine Chance, weil wenn der das Niveau gehalten hätte aus der ersten Hälfte, das war ein richtig kleines Meisterwerk, würde ich sagen. Das war nämlich sehr, sehr bewegend und sehr beeindruckend.
Ja, dann hat die Geschichte dann doch nicht ihren großen Wert. Was natürlich nachher zu Kontroversen auch geführt hat, tatsächlich, weil auch dann Barry Levinson sich auch nochmal verteidigen musste, weil dann keine Beweise für die Glaubhaftigkeit der Geschichte aufgefunden werden konnten. Hat er gesagt, ja, ich habe das Buch gelesen und ich hatte nie den Eindruck, dass da irgendwie was fishy sein könnte. Und wenn da was fishy ist, wenn er das, wenn der Autor das erfunden hat, dann muss er ein verdammt guter Lügner sein. Und ich glaube auch, auf der VHS war das noch nicht so, aber auf der DVD, die ich habe, distanziert der Film sich ja dann nachher auch noch mal tatsächlich von dieser ganzen Geschichte.
Im Abspann schon, dass man also sagt, okay, nach einer wahren Begehung, aber es konnte halt nie wirklich belegt werden. Aber das.
Ja, ich glaube, es wird gar nicht gesagt, dass die New Yorker Behörden sagen, dass es wohl diesen Fall nie gegeben hat.
Ja. Aber dass sowas passieren könnte, ist es nicht so abwegig, ne?
Ja, nee, das ist jetzt auch, glaube ich, gar nicht so das Grundproblem des Films. Wenn da nicht die wahre Geschichte vorne dran gestanden hätte, wäre der Film genauso gut oder schlecht gewesen.
Genau. Das ist eigentlich völlig relativ unerheblich.
Ja, genau, finde ich auch. Ja, gut. 2 mal 7 sind 14. Das trage ich gleich mal in unsere Liste rein. Kann ich noch was zu dem Film sagen? Möchtest du noch was zu dem Film sagen?
Nö, ich glaube, wir haben alles gesagt. Guter Film und wirklich aus meiner Sicht ein bisschen Chancen verspielt, ein richtiger Klassiker zu sein.
Finanziell gesehen ganz guter Erfolg. Budget 44 Millionen geschätzt. Hat 156 Millionen weltweit eingespielt. Das ist zu dem Zeitpunkt Mitte der 90er echt nicht schlecht. Platz 29 im Jahr 96. Vergleich, der erste Platz Hat 300 Millionen eingespielt. Was meinst du, 1996, was war der erfolgreichste Film des Jahres?
96? Gute Frage.
Schnellen Tipp.
Wie alt ist Titanic?
Ich glaube, der ist noch ein paar Jährchen später. Ich glaube, der ist von 98 oder so. Ich bin mir nicht sicher. Aber der hat ja auch eine Milliarde eingespielt. Ja, okay. Also von daher Ausschlussprinzip.
Dann okay. Dann sag mal einfach.
Independence Day.
Oh.
Ja. Das sind dann die Filme, die diese Kragen weiter haben und sowas einspielen. Also von daher sehr, sehr respektabel.
Es ist ja auch ein guter Film. Wie gesagt, aber man hätte, meiner Sicht gibt es ein bisschen faden Nachgeschmack, weil es war lange Zeit mehr.
Das ist dann meistens so. Das ist dann meistens so. Hinten raus ist dann ärgerlicher, als wenn der vorne schwächer ist und hinten raus. Ne? Das ist der letzte Eindruck, der zählt.
Ja.
Das ist so, ja. Gut.
Ja, gut.
Legen wir den Fall Sleepers zu den Akten. Machen wir einen Schläfer raus.
Ja, genau.
Da bin ich jetzt dran, ne? Bin ich offiziell dran. War jetzt quasi dein Film. Eigentlich haben wir uns drauf geeinigt.
Du bist dran, ich werde dir auch nicht reinreden.
Okay. Dann überleg noch mal, ob du das nicht tun willst. Weil ich mich entschlossen habe, weil bei dir ja ganz große Rosinenpicker-Gefahr herrscht, angeblich, möchte deine Geschichte da kein Widerhall geben.
Ja.
Ich werde jetzt in die Runde werfen, The Killing Season von 2013.
Sagt mir jetzt tatsächlich überhaupt nichts.
Ja? Okay. Ja? Dann hast du auch keine Chance, jetzt irgendwie ad hoc ein Veto rauszuwerfen.
Mache ich ja sowieso nicht. Ich rede dir nicht
weiter. Ich. Ja. Du alter Schelm.
Alles klar.
Gut. So, dann verabschiedest du dich jetzt in Urlaub.
Ja,
was
genau.
Was auch wieder unsere Hörerinnen und Hörer nicht mitkriegen werden, weil wir dann wir haben ja schon 45 Folgen im Petto. Also wir können es richtig asen und kleckern und klotzen.
Können jetzt quasi ein halbes Jahr Urlaub machen, theoretisch.
Ja, eigentlich schon, genau. Und dann kommen wir wieder ins Schwitzen. Dann geht's los.
Nein, aber wir bleiben aber bei der Sache da, ne?
Genau, so machen wir das. Gut, Killing Season. Nach der Urlaubsseason kommt die Killing Season. Freu dich drauf, Vater.
Ich bin gespannt. Sinne. Alles klar.
Mein Lieber, hau rein.
Alles klar, ciao.
Tschüss zusammen.